Wenn ihr mitdiskutieren wollt über das, was hier gesagt wird in der nächsten Stunde, dann hört ihr diese Folge am besten auf Campfire FM, der neuen App zum Mitdiskutieren. Es ist Samstag, der 21. Juni.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Alles ist endlich, selbst die Spargelzeit. Ja, es gibt sie noch, die guten Nachrichten, aber sie sind aktuell eher rar. In Deutschland wird über eine Altersbegrenzung für soziale Medien debattiert. Es geht um Kinder und Jugendliche. Mit Blick auf das Social-Media-Verhalten von Donald Trump und den Mullahs in Teheran sollte aber zwingend auch über eine Altersbegrenzung für hochbetagte Männer debattiert werden. Friedrich Merz redet derweil über Drecksarbeit. Damit meint er weder prekäre Beschäftigungsverhältnisse, etwa von unter höllischem Zeitdruck herumhetzenden Paketboten, noch meint er die Arbeitsmoral der von ihm geführten Bundesregierung, die bislang eher wenig Reformpläne vorgelegt hat. Er meint die Bomben, die Israel seit einer Woche auf Ziele im Iran feuert. Dass Israel uns diese Drecksarbeit abnehme, die ganz nebenbei schon Hunderte auch zivile Opfer forderte, verdiene größten Respekt, so Merz. Ich sag's mal so, wenn Israel mit seinen Bomben ähnlich treffsicher ist wie Friedrich Merz mit seiner Wortwahl, dann könnte es sich diesen Angriff auf den Iran sparen. Steigt die USA unter Donald Trump auch noch in diesen Krieg ein? Wenn ja, zerbombt Trump so seine eigene Bewegung? Und wie lange können sich wohl die Mullahs im Iran noch halten? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Katrin Eigendorf ist internationale Sonderkorrespondentin des ZDF und war in dieser Funktion nicht nur in Moskau und der Ukraine, sondern auch im Nahen Osten oft unterwegs. Sie ist meistens dort, wo es brenzlig ist, auf der Welt. Aktuell erreichen wir sie in Tel Aviv, Israel. Und Isabel Chayani, sie arbeitet für den WDR, moderiert dort unter anderem den berühmten Weltspiegel und war ebenfalls in allerhand Krisenregionen vor Ort. Sie hat unter anderem Völkerrecht studiert und Islamwissenschaften und sie ist die Tochter eines persischen Vaters, der in den 50er Jahren nach Deutschland kam. Bernhard Zandt ist uns aus New York zugeschaltet, wo er aktuell als US-Korrespondent für den Spiegel arbeitet. Auch er hat die Welt gesehen, war Korrespondent in Istanbul, Kairo, Dubai, Peking und Hongkong. Schön, dass ihr drei da seid. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Hallo nach Berlin.
Hallo.
Letzte Woche haben wir an dieser Stelle schon mal über den Angriff Israels auf den Iran und die Rolle der USA darin gesprochen. Der Angriff lag da gerade 24 Stunden zurück und ich habe in der Sendung die Meinung vertreten, US-Präsident Trump wird keinen Krieg beginnen und sich auch nicht aktiv an einem Laufenden beteiligen. Naja, in dieser Woche wurde dann klar, weder ich weiß das noch sonst irgendwer oder in den Worten Donald Trumps gesprochen.
I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble.
Nobody knows what I'm gonna do. Wahrscheinlich nicht mal er selbst weiß, was er tun will. Zwei Wochen will er den iranischen Mullahs und irgendwie auch sich, dem Magermullah von DC, nochmal Zeit lassen. Ich will euch dreien anfangs mal eine vermeintlich grundsätzliche Erklärung zur weltpolitischen Lage der USA, so wie er Donald Trump sie sieht, vorspielen, beziehungsweise wie er es sah. Der O-Ton ist aus dem Jahr 2020, aus einer Rede vor den Absolventen der Military Academy.
We are ending the era of endless wars. In its place is a renewed, clear-eyed focus on defending America's vital interests. It is not the duty of U.S. troops to solve ancient conflicts in faraway lands.
Wir beenden die Ära der endlosen Kriege. An ihre Stelle tritt ein neuer, klarer Fokus auf die Verteidigung der lebenswichtigen Interessen Amerikas. Soweit Donald Trump im Jahr 2020. Bernhard, warum reden wir jetzt, 5 Jahre später, trotzdem über die mögliche US-Beteiligung an einem Krieg im Nahen Osten?
Weil Amerika eine Supermacht ist und Supermächte, Weltmächte, Großmächte nie darum herumkommen, sich in Konflikte einzuschalten, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben. Es war immer unrealistisch, glaube ich, von Trump zu glauben, dass er Amerika aus den Konflikten der Welt heraushalten kann. Das wäre meine kurze Antwort. Eine etwas längere wäre vielleicht die zu sagen, es geht in diesem Konflikt ja in den USA nicht um die Frage, mit Truppen in den Iran hineinzugehen. Insofern unterscheidet sich das auch etwas von den sogenannten Forever Wars, vor denen Trump immer gewarnt hat. Aber der Hauptpunkt ist, Amerika ist einfach zu wichtig und zu groß und kann sich nicht heraushalten.
Ja. Katrin, du bist uns, wie gesagt, aus Tel Aviv zugeschaltet. Auch hast du gerade die Sorge, ob es gleich wieder eine Warnung gibt und du eventuell in einen Bunker, in einen Shelter musst. Da haben wir natürlich jedes Verständnis für, hoffen aber, dass das nicht so ist. Wie wird in Israel auf eine mögliche US-Beteiligung geblickt?
Also die Tatsache, dass Donald Trump sich in dieser Form geäußert hat, hat in Israel hat große Sorgen ausgelöst, denn
du meinst dieses Unentschieden, mal gucken, weiß ich auch noch nicht.
Ja, und auch diese Aussage in 2 Wochen. Ja. Man muss sich vorstellen, dieser Krieg ist im Moment auf einem Level, es wird hier öffentlich spekuliert, hat Israel überhaupt noch genug Abwehrkräfte, also funktioniert dieses weltweit berühmte israelische Abwehrsystem oder gehen Israel auch irgendwann die Verteidigungskräfte aus? Davon wird dieser Krieg maßgeblich abhängen, genauso wie er davon abhängt, wie viele Raketen Iran noch zur Verfügung hat, um sie auf Israel zu feuern. Aber aus Sicht der israelischen Regierung sollte das ein schneller Krieg sein, weil Israel hat so viele Ressourcen schon in seine anderen Kriege gesteckt. Und das ist ja nochmal eine Eskalation, die habe ich in den vielen, vielen Jahren, die ich aus dem Land hier berichte, noch nicht erlebt, die das Land nochmal für ganz andere Herausforderungen stellt. Das heißt, noch 2 Wochen diesen Krieg zu führen, ohne Ergebnis, und das ist ja das, was droht, ist für Israel eigentlich eine sehr, sehr katastrophale Situation.
Die Hoffnung ist natürlich, dass die USA mit ihrem inzwischen berühmten B-2-Bomber, der auch bunkerbrechende Bomben werfen kann und damit die Atomanlagen, auch die tiefen unterirdischen, zerstören könnte, dass sie die zur Verfügung stellen. Im Kern geht es ja darum bei der amerikanischen Beteiligung, richtig?
Genau, also es geht darum, Israel versucht ja die Weltöffentlichkeit ein bisschen im Unklaren zu lassen darüber, was sein Kriegsziel ist. Also das Kriegsziel war ja eigentlich von Benjamin Netanyahu so postuliert, dass er gesagt hat, wir müssen das Atomprogramm Irans zerstören und wir müssen die Fähigkeit Irans, uns mit Raketen angreifen zu können, zerstören. Jetzt hat gestern es nochmal eine ziemliche Welle hier gegeben, weil Verteidigungsminister Katz hat nochmal ganz klar gemacht, dass jemand wie Ayatollah Khamenei, ein boshafter Terrorist, eigentlich beseitigt werden müsste. Also muss man sich nochmal die Frage stellen, ist Israels Ziel nicht auch Regime Change, also eine praktisch Entmachtung des Mullah-Regimes? Aber egal welches Ziel, auch wenn man das Minimalziel sieht, wird Israel diesen Krieg nur beenden können in seinem Interesse oder diese Regierung den Krieg nur in ihrem Interesse beenden können, wenn Amerika dazukommt, weil Israel fehlen die Waffen dafür, um das, wie du es gerade beschrieben hast, machen zu können.
Wir bleiben bei der Spekulation darüber, was die USA tun werden. Isabel, was glaubst du, wie sehr fürchten in diesen Stunden die Mullahs im Iran einen möglichen Kriegseintritt der USA?
Ich glaube, dass sie nie so gezittert haben wie jetzt. Ich glaube, dass Donald Trump tatsächlich hin und her gerissen ist und dass diese 2 Wochen Ausdruck dessen sind, nämlich, dass er eigentlich doch auf einen Deal hofft, was er ja lange Zeit versucht hat. Er hat ja, wie ich heute gelernt habe, auch im März noch ein Schreiben an Khamenei direkt geschrieben. Und er wusste immer, dass Netanyahu, der ja schon lange auf Iran ein Auge geworfen hat, um es mal elegant zu formulieren, ihn in diesen Krieg reinziehen wollte. Und gleichzeitig hat er mit Stimmen von ethnischen Minderheiten wie den Iranern und vor allen Dingen den Palästinensern und Arabern im amerikanischen Wahlkampf natürlich auch, man weiß nicht, ob letztendlich, aber auch die Wahlen gewonnen. Deswegen glaube ich, dass die Amerikaner wahrscheinlich schon halb drin sind, aber die 2 Wochen, hoffe ich zumindest, vielleicht auch eben doch noch die Hoffnung auf einen wie auch immer gearteten Deal sind. Das Problem ist nur, dass Trump ja bereits formuliert hat, was die Iraner machen sollen, nämlich eine völlige Kapitulation.
Ja.
Und wenn ich mir so vorstelle, wie so die Rhetorik ist, es gab ja zuletzt ein Video von Khamenei, dessen Funktion Revolutionsführer ist. Und wenn ich das sage, sage ich das nicht, weil ich an ihn als politische Heilsfigur glaube, wie manche Leute einem mittlerweile unterstellen, nur weil man seine Funktion nennt. Ich glaube nicht, dass er, also in diesem Video wird eigentlich klar, wie geschwächt die jetzige Führung bereits ist, so wie sie sich nach außen darstellt.
Mhm. Wir bleiben bei der US-Position und da habe ich den Eindruck, dass nur binnen einer Woche sich etwas grundlegend verändert hat, Bernhard. Die erste Reaktion auf den israelischen Angriff auf Iran stammte von Trumps Außenminister Marco Rubio, der ein Statement veröffentlichte, in dem er sagte, wir haben damit, also mit den Angriffen, nichts zu tun und wollen vor allem unsere Leute in der Region schützen. Das wird er nicht ohne Absprache mit dem Präsidenten getan haben. Dann ein paar Schritte weiter haben wir das, worauf Isabel gerade schon eingegangen ist, dass Trump den Tonfall gegenüber Teheran massiv verschärft hat. Ich zitiere, wir haben jetzt die vollständige und totale Kontrolle über den iranischen Luftraum und er forderte die bedingungslose Kapitulation Irans. Den israelischen Angriff würdigt er inzwischen als großartige Aktion, tut auch so, als ging es ein bisschen auf ihn zurück. Was ist in dieser Woche dort geschehen?
Trump ist ein Opportunist, grundsätzlich. Und wie du das beschreibst, dieser Übergang von kompletter Distanz, wie ich gehört habe, haben die USA in dieser Freitagnacht oder unmittelbar vor dem ersten Angriff der Israelis auch die amerikanischen Verbündeten, kann man sie nicht nennen, aber die Freunde der Amerikaner in der Region informiert auf öffentlichen und privaten Kanälen, dass sie mit dieser Sache nichts zu tun hätten. Dann sah Trump offenbar, dass die Angriffe Israels sehr massiv und offenbar auch zum Teil erfolgreich sind, taktisch gesprochen. Und so hat er sich bewegt in eine Richtung, die am Ende in einem, wie ich finde, sehr, sehr verräterischen Wir endeten. Wir haben die Kontrolle über den iranischen Luftraum. Also er hat sich quasi völlig an die Seite Israels gestellt. Dann wiederum bekam er Flak, um in dieser militärischen Sprache zu bleiben, von dem Teil seiner eigenen Basis, die diese ganzen interventionistischen Eingriffe in der USA nicht schätzen, bewegte sich wieder zurück. Was ich sagen will, ist, er ist ein Opportunist. Früher sagte man, in seiner ersten Präsidentschaft sagte man, Trump ist immer der Ansicht dessen, der als letzter mit ihm geredet hat. Etwas ist, glaube ich, auch in dieser Woche zu beobachten gewesen. Im Moment deutet vieles darauf hin, dass er am Ende eingreifen wird in diesen Konflikt. Er verlegt seine Streitkräfte dorthin. Ich glaube, auf das läuft es am Ende hinaus. Ist auch eine Spekulation. Vielleicht sehen wir es in 14 Tagen anders. Das ist, glaube ich, so die Bewegung seines Geistes im Verlauf dieser vergangenen Woche gewesen und meine Voraussage dafür, wie das weitergehen wird.
Gut, also Opportunismus ist quasi die Abwesenheit von Strategie, würde ich jetzt mal sagen. Trotzdem, du hast gesagt, am Ende werden die USA dort eingreifen. Wie ist deine Einschätzung, Katrin? Wie realistisch hältst du einen Kriegseintritt der USA?
Also ich glaube, wir müssen noch mal kurz einen Blick zurückwagen. Die Frage Iran als die Hauptbedrohung des Staates Israel mit einem Krieg zu überziehen, Irans Atomprogramm auszuschalten, die Fähigkeit, das Land Israel anzugreifen, die Fähigkeit auch, ihre Proxy-Armeen, die Hamas, die Houthis, die Hezbollah auszurüsten, ist für Israel ein existenzielles Problem und das treibt Netanyahu und nicht nur ihn, sondern auch die israelische Bevölkerung seit sehr, sehr langer Zeit schon um. Also Israelis reden über dieses Szenario schon mindestens seit 10 Jahren, 15 Jahren sehr, sehr intensiv. Ich denke, was Trump auch zum Umdenken bewegt hat, weil, wie Bernard Sand das so schön sagt, er ist ein Opportunist. Er hat gesehen, dass etwas, was man eigentlich für unmöglich gehalten hat, man hat die Israelis ja immer so ein bisschen belächelt und gesagt, ja klar, die wollen den Iran angreifen, das ist ja völlig verrückt. So, und jetzt hat er gesehen, dass das relativ schnell einen Erfolg gezeigt hat. Das ist jetzt ein bisschen zynisch, das zu sagen, aber brechen wir es mal runter auf die militärische Situation. Isabel hat es gerade gesagt, die Mullahs in Teheran waren noch nie so geschwächt wie heute. Wir wissen nicht, ob Schwäche dazu führt, zu eskalieren oder zu verhandeln. Das ist das große Problem. Aber in diesem Sinne ist die Politik der Israelis in Trumps Augen ein Erfolg. Und dadurch hat er sich, glaube ich, auch ein bisschen damit einbinden lassen. Es ist nicht sein Interesse, Krieg zu führen und wahrscheinlich spekuliert er immer noch darauf, dass die Mullahs an den Verhandlungstisch kehren. Aber er hat es hier mit zwei Regierungen zu tun, die eigentlich Krieg wollen. Ich sehe nicht, dass die Israelis eine diplomatische Lösung anstreben. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass Trump dieser Situation nicht mehr wirklich entkommen kann, weil ja auch Amerikas Sicherheit bedroht ist. Also für Iran ist Israel ja nicht der alleinige Feind, sondern das müssen wir immer im Zusammenhang mit den USA sehen. Vielleicht kann Isabel das besser erklären, aber das kann man nicht voneinander isoliert sehen. Und wir haben ja auch hier bei den Angriffen in Tel Aviv gesehen, dass versucht wurde, die Botschaft Amerikas, das Konsulat dort zu treffen. Also man kann das nicht trennen und eventuell kommt Trump da auch in eine Situation, wo er einfach gezwungen ist zu handeln.
Ja, offenkundig wollte er ja einen Deal. Er ist der berühmte Autor des berühmten Werkes The Art of the Deal. Und für ihn ist es natürlich auch ein Scheitern, wenn das am Ende nicht zustande käme und der Einsatz des Militärs, in diesem Fall des israelischen, quasi dann obsiegt hat. Der iranische Außenminister hatte Anfang der Woche Offenheit für ein neues Abkommen erkennen lassen. Ich zitiere, wenn Präsident Trump es mit der Diplomatie ernst meint und daran interessiert ist, diesen Krieg zu beenden, sind die nächsten Schritte entscheidend. Isabel, wie siehst du das? Besteht doch noch eine zumindest minimale Chance auf ein Abkommen oder ist der Zug abgefahren?
Also ich würde mal im Moment konstatieren, die Iraner reagieren nur noch. Sie haben mitnichten das Heft der Handlung in der Hand. Und wenn wir, du hast ja eben gefragt, wie stark sind die, wie schwach sind die? Dann ist das, glaube ich, mal ein Zeichen dafür, dass sie mitnichten stark sind. Und dass er überhaupt jetzt dahin gekommen ist, Herr Adorci sagt natürlich
der Außenminister,
ja, was aus. Ich würde gerne, weil es hat immer so einen Reiz, so strategisch und abstrakt darüber zu reden. Ich würde gerne das einmal runterbrechen und übersetzen in Menschenleben. Wir versuchen natürlich alle ständig Kontakt aufzunehmen. Ihr habt natürlich längst mitgekriegt, dass sie das Internet bis auf 10% runtergefahren haben. Und es ist mir kurz bevor wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben, gelungen, mit jemandem zu sprechen, der Kontakt gekriegt hat. Und er hat mir beschrieben, dass er gesagt hat, die Straßen von Teheran sind leer, außer da sind die Schlägertrupps. Es sind nicht Polizisten, die sozusagen für Ordnung sorgen, sondern es sind die Schlägertrupps, die Basij von den Revolutionswächtern. Und was suchen sie? Sie suchen Drohnen, sie suchen Fahrzeuge, in denen Drohnen sein könnten. Und das Erstaunliche ist, die Basij sind die, man erinnert sich, 2022 gab es manchmal so Bilder im Internet, wo man so Motorradtypen gesehen hat, die einfach irgendwelche Frauen an den Haaren gerissen haben. Vielleicht erinnert ihr euch daran, das sind die Basij. Und die sind jetzt unterwegs, freundlich und nett, weil sie so viel Angst haben, dass das ihre letzten Stunden sozusagen sein könnten. Das ist eine völlige Umkehr. Das wäre, wenn du mir das vor 2 Wochen gesagt hättest, hätte ich gesagt, okay, bisschen zu viel Netflix geguckt oder so. Und jetzt auf einmal ist das die Wirklichkeit in Teheran. Gleichzeitig, das habt ihr bestimmt auch gehört, vor 2 oder 3 Tagen am Wochenende gab es lange Schlangen vor den Tankstellen, weil die Leute alle versucht haben, irgendwie aus Teheran rauszukommen. Das Benzin rationiert auf 10 oder 15 Liter, wo man nicht weiß, wie weit komme ich damit eigentlich. Und jetzt, das war die Message von eben, von vor einer halben Stunde, die Tankstellen sind leer. Das Netz ist runtergefahren. Warum? Weil die Regierung Angst hat, dass die Israelis die Menschen warnen können mit ihren Nachrichten. Jetzt bitte Distrikt 3 räumen, jetzt bitte Distrikt, also so wie in Paris Arrondissements oder Stadtteile, räumt das jetzt bitte. Oder bitte ist ein bisschen zu viel gesagt, aber weg da. Und das Regime möchte, dass Zivilisten sterben, weil das genau sozusagen das Narrativ ist, was man immer hatte. Der Feind hat es auf die Zivilisten abgesehen. Ich fand das natürlich total interessant, weil wir so im Dunkeln wabern mit dem, was wir aus dem Iran überhaupt mitkriegen, also vor allen Dingen jetzt aus Teheran. Und weil wir da so wenig, also bei WhatsApp ist immer nur ein Häkchen. Ich hoffe immer die ganze Zeit auf das zweite, aber es kommt natürlich kein zweites Häkchen, weil das Netz ist runtergefahren. Und das fand ich auch interessant. Er hat gesagt, 10% des Netzes funktioniert noch, und zwar die Desktops. Jetzt die Frage, wer hat denn Desktops? Antwort, ja, Revolutionswächter und sowas. Wer hat denn sonst Desktops? Alle anderen haben Laptops und Handys. Also die, für sich selber haben sie das noch angelassen. Jetzt ist die Frage, okay, wie wird das morgen aussehen? Ich erzähle das, weil ich finde es immer interessant, unserem europäischen Blick aus sozusagen das Machtverhältnis zu analysieren und zu gucken, was könnte passieren, was nicht, weil da kann man ja selber auch ein bisschen mitdenken. Aber wenn man das wiederum in Menschenleben oder in menschliche Wirklichkeit übersetzt, dann hat es nochmal, finde ich, eine andere Eindringlichkeit. Deswegen wollte ich euch das unbedingt erzählen und bin das jetzt an dieser Stelle einmal losgeworden.
Unbedingt. Ich finde, das ist exakt der richtige Aspekt, den man jetzt legen muss. Generell bei diesen großen Krisen, ob das in der Ukraine war, ob das im Irak war, auch diesmal wieder, fällt mir oft auf, wie sehr wir von unserer Perspektive ausgehen, wie wir, weiß ich nicht, den Zusammenbruch der DDR erlebt haben oder uns von unseren Eltern, Großeltern das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt haben. Ich glaube, Iran ist zurzeit der wichtigste Schauplatz, der interessanteste Schauplatz. Und diese schöne Frage, im Französischen, glaube ich, drückt man das so aus, ob es zu dem Moment kommt, an dem die Angst die Seiten wechselt, die bislang auf der Seite des Volkes war und wo wir erlebt haben, zum Beispiel im arabischen Frühling, will ich zu weit ausholen, aber da haben wir ja gesehen, wie schnell das gehen kann. Also wir sind in einer in der Tat sich komplett überschlagenden Situation, in der alle Prognosen nur eine sehr kurze Halbwertszeit haben. Ich habe im Moment keinen aktuellen persönlichen Kontakt in den Iran, aber das ist auch das, worauf ich mit dem größten Interesse schaue. Wobei beide Möglichkeiten offen sind. Auch die Möglichkeit natürlich besteht, dass es genau dazu nicht kommt. Also, dass die Angst die Seiten nicht wechselt.
Ja, ich glaube, das ist auch das Besondere in dieser Situation. Also Israel ist ja seit dem 7. Oktober und auch schon lange davor, aber ich glaube, der 7. Oktober hat das nochmal massiv befördert, international so sehr in der Kritik, und das Image des Landes hat ja so sehr gelitten wegen des Krieges oder wegen der vielen Kriege, die Israel führt, und besonders wegen der humanitären Situation in Gaza, dass jetzt natürlich die Frage aufkommt, steht Israel in diesem Krieg alleine da und ficht da brutal seine eigenen Interessen durch? Auch die Frage, ist das, was Israel macht, vom Völkerrecht gedeckt? Ich habe auch ein paar Kontakte in den Iran. Teil meiner Familie lebt dort. Habe auch keinen Kontakt, bekomme keinen Kontakt. Aber ich weiß von meiner Familie und ich weiß auch von jüdischen Freunden, die aus dem Iran kommen und hier in Israel leben, dass sie nichts mehr hoffen, als dass dieser Krieg dieses Regime zum Stürzen bringt. Und das ist natürlich bei all dem furchtbaren Leid, was wir da erleben, auch ein Aspekt der Geschichte. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Isabel, aber das ist etwas, finde ich, das man hier nicht einfach so außen vor lassen kann.
Wir hatten letzte Woche die Situation, Markus, da habt ihr gefragt, ob ich an dieser Runde teilnehmen konnte. Konnte ich nicht. Da hätte ich was völlig anderes gesagt als jetzt, 7 Tage später.
Warum?
Ja, letzten Freitag gab es eben diesen romantischen Moment der Euphorie, weil wirklich alle gedacht haben, okay, jetzt kippt's endlich. Ich glaube, ich kenne kaum, ich kenne vielleicht die Welt nicht gut genug, aber es gibt wahrscheinlich kaum ein Volk, was derart im Visier seiner eigenen Regierung ist, weil das Volk die Feinde sind, die Menschen. 80% der Menschen ungefähr nach Umfragen von 2022 sind gegen dieses Regime. Und aber trotzdem letzten Freitag, da ist, ihr habt ja eben gesagt, Katrin, du hast gesagt, das war ja noch nicht jetzt so toll, was die Israelis gemacht haben. Ey, wow, das war ein Paukenschlag letzten Freitag. Wen die innerhalb von einem Tag mit Drohnenstationen aus dem Iran selber, ich wollte schon Israel sagen, selber in die Luft gejagt haben, umgebracht haben. Das war ein absoluter, das war wie ein Werbefeldzug, dass man da mitmachen möchte. Und die Leute waren natürlich, denen ist die Kinnlade runtergefallen, wie sehr die Israelis in diesem System, wie sie schon reingekrochen sind, überall, und wie sie an diesem einen Tag zentrale Figuren zack ausgeschaltet haben. Das war unglaublich. Und so, dass Freunde von mir gesagt haben, wie bin ich eigentlich drauf, dass ich mich freue, wenn ein Mensch getötet wird. Ja, aber wenn du dir anguckst, wer dieser Mensch war, was für ein Mörder der war, was er alles auf dem Kerbholz hatte, ist es natürlich verständlich. Das war letzten Freitag, das ist so lange her,
ja, weil
man natürlich naiv gedacht hat, oh, die warnen uns alle vor, es gibt nur ganz gezielte Einschläge, nix da. Natürlich gibt es zivile Opfer, überhaupt keine Frage. Krieg ist dreckig. Und eine Woche später, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen, da gibt es unterschiedliche Aussagen, sind jetzt im Norden des Iran. Ja, die machen da nicht alle nur Urlaub am Kaspischen Meer. Ist ja klar, dass das eine katastrophale Situation ist. Brot ist rationiert. Das Benzin, habe ich ja gesagt, ist nur eine Frage Wasser, Strom. Es ist nur eine Frage von Zeit, wie eng dieses Zeitfenster wird und wie schwierig die Lebensbedingungen nicht nur für die Leute in Teheran und der Region, sondern vielleicht auch in anderen Regionen sind, die ja im Moment im Verhältnis zu Teheran, Tabriz sicherlich auch, aber eher noch verschont werden.
In welche Regionen fliehen die Menschen aktuell? Gibt es sowas überhaupt wie sichere Gebiete noch? Und wie sieht es um die Schutzräume für die Bevölkerung aus?
Das ist eine westliche Frage. Dieses Schutzräume, ne? Wir denken, Menschenleben ist was wert. Wir schicken die Feuerwehr raus bei uns, wenn ein Vogel irgendwo versteckt ist, und damit er das Leben retten. Das zählt in diesem Regime, zählt kein Menschenleben. Und deswegen, ich habe die gleiche Frage, es gibt keine Schutzräume.
Genau, Katrin hat die Möglichkeit, sollten wieder Angriffe aus Iran kommen, in einen Schutzraum, in einen Bunker zu gehen. Das gibt es für das Gros der Menschen in Teheran, in Iran nicht, richtig?
Ich habe das naiv gefragt und ich habe gesagt, Pana Gott und Kojas, wo geht ihr denn hin, wo schützt ihr euch? Und dann, was für ein Schutzraum? Dann war ja zwei Tage später, hieß es, man kann in die Metro gehen. Dann haben Freunde von mir gesagt, ja, das ist ja toll, wenn ich in die Metro gehe, vielleicht sind da Waffen und das ist erst recht Ziel. Du weißt ja nicht, was dieses Regime mit dir macht und du kannst sicher sein, es schützt dich nicht. Und das macht die Situation für die Menschen wirklich spookier. Du hast keine Informationen von draußen. Das ist so wie ein Zug, der volle Kanne fährt und ins Dunkle rauscht und du sollst auch nicht sehen, wo er hinfährt. Mhm. Die Menschen fragen uns dann immer die ganze Zeit, was glaubst du, was soll ich machen? Weil sie eben im Iran selber weder seriöse Quellen haben. Sie wissen nur, im Zweifel bringen die dich eher um als alles andere. Also wenn man dieses große Wort Geisel nutzt, dann glaube ich, kann man das für den Iran schon wirklich sagen, dass sie die Zivilbevölkerung als Geisel benutzen und als sonst gar nichts. Und das Individuum, sowas wie, was wir halt fragen, Schutzraum, Schutz, forget about it, zählt nichts.
Ja. Die Frage, die Bernhard eben aufgeworfen hat, möchte ich gerne auch nochmal dir stellen. Ist es so, dass die Angst irgendwann im Iran die Seiten wechselt? Also bisher hatten die rund 90 Millionen Menschen, die Bevölkerung, Angst vor denen da oben, vor dem Regime. Und ist es irgendwann so, dass die da oben Angst haben vor der eigenen Bevölkerung? Bei all dem, was du mitbekommst, für wie wahrscheinlich hältst du es und wie ist aktuell dort die Stimmungslage?
Also das Schwierige ist, sagt mir ein Beispiel, wo ein Land mit Gewalt einen Regime-Change erlebt hat und es hat dann funktioniert. Das Schwierige ist dieses Eingreifen von draußen, dieses Bevormunden und möglicherweise dann irgendeine Marionette dort installieren. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit, die jetzt alle ständig in ihrem Kopf durchspielen. Was kommt denn dann und wer wäre denn das und warum machen wir das nicht selber? Und das führt dazu, dass es zum Beispiel viele Künstler gibt, viele Intellektuelle, Panahi, Rasulov, Nagis, Mohammadi, die Friedensnobelpreisträgerin, die alle sagen, kein Krieg, keine Gewalt, wenn wir wollen das selber machen. Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Gleichzeitig hast du natürlich die Situation, die du gerade angesprochen hast, wer steht alles dahinter? Ich kann das nicht quantifizieren. Wir haben hier im WDR ja ein Programm für Menschen aus dem Iran, WDR for You, und wir haben diese Woche dreimal mit Usern gesprochen und da hören wir tatsächlich auch nationalistische Töne, die dann auf einmal schon auf die Seite des Regimes wechseln und sagen, das lassen wir uns aber nicht bieten. Ich kann das aber in keiner Weise quantifizieren. Also ich kann nicht sagen 15, 20%, keine Ahnung.
Katrin, wie ist deine Einschätzung? Wie lange wird sich das Regime dort noch halten können? Erstens militärisch gegenüber Israel erwehren können, eventuell dann auch noch den USA, aber auch der eigenen Bevölkerung gegenüber.
Ich glaube, militärisch wird Iran diesen Krieg nicht mehr lange so führen können. Wir sind konfrontiert nicht nur mit einer der stärksten oder der stärksten Armee wahrscheinlich und ausgebildeten Armee des Nahen Ostens. Was man ja auch sehen muss, ist die israelische Intelligence. Man muss sich mal überlegen, wie kann es einem Staat gelingen, der, ich weiß nicht, kann es jetzt nicht quantifizieren, wie viele Kilometer es sind, 1600, 2000 Kilometer entfernt ist, in Teheran ausfindig zu machen, wo dort der oberste Militärführer ist. Also Israel hat ein dezidiertes Programm mit Undercover-Agenten, die sie in allen arabischen Ländern haben und die sie auch in Iran haben, die ganz klar weitergeben, was da passiert, die, glaube ich, auch in dem System eingeschleust werden. Darüber erfährt man natürlich relativ wenig, das ist nichts für Public Discussions, aber ich habe ein paar Kontakte, mit denen ich darüber geredet habe, die dieses Programm mit betreuen. Mhm. Das ist schon sehr, sehr ausgeklügelt. Und wenn man das alles jetzt sich vorstellt und auf der anderen Seite dieses Mullah-Regime sieht, dass er nicht mal auf eine Bevölkerung zurückgreifen kann, die es unterstützt. Und militärisch gerät Iran an seine Grenzen, ja. Also das rechnen die Israelis hier zumindest aus, dass so viele Raketen dann nicht mehr zur Verfügung sind. Die haben ja schon auch einen Teil ihrer Raketenbasen ins Innere des Landes verlegt und können damit nicht mehr die Ziele treffen, die sie gerne treffen würden, nämlich die großen Städte Tel Aviv zum Beispiel. Also ich glaube nicht, dass das Regime das lange durchhalten wird. Ich finde die Frage, ob wir das mit dem arabischen Frühling vergleichen können, interessant und spannend. Ich glaube, dass Iran ein anderes Land ist als Ägypten, als die Länder, die nach dem arabischen Frühling dann leider wieder in eine Diktatur zurückgekippt sind.
Du hättest die Hoffnung, dass dort eine Demokratie entstehen könnte, dass die Chancen zumindest größer sind?
Also auf Asche entsteht selten eine Demokratie. Ich glaube, da so hoch dürfen wir unsere Erwartungen nicht stellen. Aber wir haben es in Iran mit einer sehr gut ausgebildeten, auch starken Zivilgesellschaft zu tun. Ja, das ist ja der große Unterschied zu Ägypten. Und wir sehen ja auch eine Menge Leute, die, die sagen wir mal, politische Verantwortung bereit sind zu übernehmen, die ja seit Jahren in der Warteschleife stehen. Also ich glaube, dass Iran die Leute hat und die Kapazitäten, eine Zivilgesellschaft aufzubauen, eine Demokratie. Davon ist das Land weit entfernt.
Ja, ich glaube, das Tragische an dieser Situation ist, dass es ja nicht so ist, dass sie das per Volksentscheid für sich mal eben entscheiden können, sondern dass wir es in einer Region zu tun haben, wo es um die Vorherrschaft in dieser Region geht. Und der Iran war eine Regionalmacht und ich glaube, wir können ganz klar im Imperfekt reden an dieser Stelle. Und gleichzeitig ist wahrscheinlich die Frage, ob die neue Regionalmacht, nämlich Israel, was die eigentlich für den Iran haben wollen. Und das wird vermutlich die neue Top-Besetzung im Iran maßgeblich bestimmen. Ja. Und ich fürchte, dass die Iraner das, was sie jetzt schon mehrfach in ihrer Geschichte erlebt haben, das nämlich von außen reingefuhrwerkt wurde, deswegen mögen Iraner übrigens auch so gerne Verschwörungstheorien, na gut, andere Araber auch und sowas, aber trotzdem, ich fürchte, dass das in dieser Stelle auch passieren könnte. Also die große Angst, die ich ständig höre, ist, wir verlieren diesen Krieg und dann bleiben die Mullahs trotzdem. Fang ist die Angst eins und Angst zwei ist natürlich, dass so eine Art, ich nenne das jetzt mal mit meinen Worten, Revolutionswächterregime kommt, so eine Art Militärdiktatur, aber schon mit, es muss ja mit Israels Gnaden sein oder mit den amerikanischen Gnaden, weil die sie ja im Moment wirklich schachmatt gesetzt haben. Also as we speak, ich weiß jetzt nicht, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Das wäre klar, meine Spekulation im Moment.
Wir reden auch schon zum Teil so, als seien die Mullahs schon weg. Dem ist leider nicht so. Stimmt. Benjamin Netanyahu, Bernhard, hat sich direkt nach Beginn der Angriffe an das iranische Volk direkt gewandt in einer Videobotschaft und gesagt, ich zitiere ihn, das islamische Regime, das Sie, also die Bevölkerung, seit fast 50 Jahren unterdrückt, droht damit unser Land, den Staat Israel, zu zerstören. Das Ziel der israelischen Operation ist es, die nukleare und ballistische Bedrohung durch das islamische Regime zu vereiteln. In dem Maße, in dem wir unser Ziel erreichen, machen wir auch den Weg frei für Sie, um Ihre Freiheit zu erlangen. Also das klingt wie ein freundliches Angebot. So, wenn Sie jetzt bitte noch flankierend so ein bisschen das Regime mitstürzen könnten, dann haben wir doch beide das, was wir wollen. Wie klug und wie realistisch ist das, dieser Ansatz?
Es ist vor allen Dingen, wie so vieles, was Netanyahu sagt, sehr einfach, sehr holzschnittartig, sehr logisch. Vor allen Dingen, glaube ich, allerdings für Leute von uns im Westen. Ich war etliche Male im Iran, unter anderem zu diesen Höhepunkten 1999, 2009, zu anderen Phasen, wo man sich genau die Fragen stellte, die man sich heute natürlich viel dringender stellt. Kippt dieses Regime? Auch damals war es schon ein sehr unbeliebtes Regime. Wenn man rumging und mit Leuten redete, hat man das natürlich gespürt. Das war mit Händen zu greifen. Ich erinnere mich an eine Unterhaltung im schönen, herrlichen Stadtteil Yavaran, da oben im Norden Teherans. Da war ich in einer Familie mit einer Frau. Also die Verachtung, die sie geradezu hatte, das war, glaube ich, zur Amtszeit von dem Präsidenten Ahmadinejad, an den sich manche noch erinnert in seinem merkwürdigen Blouson. Also der Hass, die Verachtung, die aus dieser Frau gegenüber diesem Mann sprach, war komplett eindeutig. Und wenn die so sprach, konnte man sich vorstellen, wie andere denken. Dann aber sagte sie, und das ist ein Motiv, das mir in allen autoritären Staaten, aus denen ich fast ausschließlich berichtet habe, hier die USA sind die erste Nicht-Autokratie, aus der ich berichtet habe, nämlich, ich habe drei Kinder, ich muss mich um meine Eltern kümmern, ich habe hier zwei Wohnungen und wir hatten in diesem Land einen Umsturz 1979, in den wir hineingegangen sind, sei es, dass wir als Kommunisten begonnen haben, als Liberale, als gemäßigt, also moderat islamistische, fromme Menschen. Und das ist, was wir hier bekommen haben. Bis mich jemand über die Schwelle taucht sozusagen, rüberdrückt, dass ich einem Aufruf, dieses Regime zu stürzen, nachgehe, muss noch viel, viel mehr passieren. Ja. Diese Erfahrung habe ich in guter Erinnerung. Und ich glaube, wenn Netanyahu diesen Aufruf macht, wird er einige Leute erreichen, Mein Eindruck wäre, so ist es auch in anderen Staaten, er wird damit nicht die Mehrheit der Iraner, der stolzen Iraner, die ein unglaubliches Nationalitäts-, Identitätsbewusstsein haben. Nur Iran ist in dieser Hinsicht überhaupt nur mit einem Land in der Region, nämlich mit Ägypten vergleichbar, dessen Zivilisation auch Jahrtausende zurückgeht. Vielleicht gibt's noch Indien und China, die eine solche staatliche Geschichte haben. Wir europäischen Staaten sind alles Kinder, gemessen an der Geschichte dieses Staates. Wir uns, also selbst Großbritannien gibt es seit 1000 Jahren. Also die Identität und die Selbstwahrnehmung dieses Volkes ist doch sehr, sehr stark.
Ja, bevor wir näher auf die sogenannte iranische Opposition auch im Ausland schauen, Katrin, wolltest du hierzu noch ergänzen?
Ja, ich wollte da ein bisschen widersprechen. Also ich kann gut nachvollziehen dieses Argument von Bernhard Zandt, dass die meisten Menschen halt mit ihren Alltagsproblemen zu kämpfen haben. Das weiß ich auch von meiner Familie. Also ich habe einen Cousin, der lebt in Iran. Der hat natürlich Kinder, Enkelkinder und die bleiben einfach zu Hause. Sie hassen dieses Regime so unglaublich und lehnen das total ab. Ich habe jetzt nicht Gelegenheit gehabt, mit ihnen zu sprechen, aber ich glaube nicht, dass sie sagen würden, dass sie irgendwie dieses Regime an der Macht halten wollen oder dass so etwas wie nationalen Stolz. Also das sehe ich da gar nicht. Ich glaube, es ist eher die Frage, es sind ja immer Minderheiten, die auf die Straße gehen. Das ist ja bei jedem Umsturz so. Also das war in Ägypten so, das war auch in der DDR so. Die Mehrheit bleibt doch still und ist mit ihren normalen Sorgen beschäftigt. Das finde ich ist schon eine richtige Beschreibung. Aber dennoch sehe ich nicht, dass wir im Iran eine Situation haben, vergleichbar mit Ägypten. Ägypten ist um so vieles ärmer, um so vieles ungebildeter, um so vieles anders. Ich sehe da keinen Vergleich. Also ich glaube, dass Iran einen anderen Weg geht, wenn dieses Mullah-Regime gestürzt wird. Und da setze ich auch sehr auf die iranische Diaspora, die ja auch sehr stark ist.
Interessant, Isabel. Beim Blick auf diese Diaspora habe ich den Eindruck, dass der israelische Angriff viele Exil-Iraner quasi spaltet. Die einen sagen, also die Mullahs sind so schrecklich, wir haben so lange unter ihnen gelitten. Jede Hilfe ist uns recht und kommt sie auch aus Israel. Und die anderen sagen, nein, wir mögen die Mullahs auch nicht, aber die zivilen Opfer, die du schon erwähnt hast, und die Einmischung von außen, das wiegt am Ende schlimmer. Siehst du diese Spaltung auch?
Ich kann die Zustimmungswerte des iranischen, also der iranischen Diaspora für Netanyahu nicht quantifizieren. Ich kann aber sagen, dass sozusagen die Eigenschaft dieser Diaspora ist, dass man natürlich die Hoffnung hat, dass man doch irgendwie nach Teheran, nach Mashhad, nach Tabriz, nach Shiraz kommt. Viele der Menschen, die hier sind, sind ja vor allen Dingen 2015 oder jetzt in den letzten Jahren gekommen, weil es politisch, wirtschaftlich nicht ging. Und dann 2022, wir erinnern uns an die großen und mutigen Proteste von Sanzendi Gheorzadi. Da sind natürlich Menschen auch hier hingekommen, die zum Teil vom Regime gezielt ihre Augen weggeschossen gekriegt haben. Die sind auch hier hingekommen. So, dass wir hier auf der Zuschauertribüne hoffen, wirklich es herbeibeten, dass es da einen Regimewechsel gibt, ist, glaube ich, so. Diese Diaspora ist total verstritten. Es gab wirklich 2022 hier eine große Einheit. Das war toll. Da gab es 500.000 Menschen in Berlin auf den Straßen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an der Siegessäule. Wow, ja, dass alle Iraner geplatzt vor Stolz und so weiter. Aber das ist natürlich mittlerweile nicht mehr so. Das ist sicherlich auch ein Verdienst des Regimes, die da sehr gut sind, online spalterisch aktiv zu sein. Das ist aber auch Konkurrenz untereinander und leider ist auf diese Art und Weise eben nicht wirklich eine starke Opposition entstanden.
Was ist der Grund?
Ich möchte unbedingt noch was sagen zu Benjamin Netanyahu und seinem Aufruf, dass er die Iraner auf die Straße lockte, was der Sender Iran International, ein großer Auslandssender, den im Iran mindestens ungefähr, ich weiß nicht, also Millionen von Menschen ständig gucken und wo ständig gesagt wird, geht auf die Straße. Er hat gesagt, Sanzendi Gheorzadi. Er hat das sogar auf Persisch gesagt. Leute, die damals 2022 ins Gefängnis gekommen sind und bis jetzt ins Gefängnis kommen für irgendein dusseliges Like oder sowas, werden mit dem Vorwurf, sie seien Spione Israels, festgenommen. Du kannst dieser Bewegung nicht mehr schaden, als dass der israelische Regierungschef sich auch noch hinstellt und sozusagen das Copyright beansprucht und sagt, Leute, geht mal auf die Straße. Kannst du dir direkt auf die Stirn schreiben, israelischer Zionist und israelischer Spion. Also ich glaube, das ist der eine Punkt. Der andere ist natürlich, dass wenn die Leute jetzt auf die Straße gehen, sie es im Moment nicht tun, keiner geht auf die Straße, weil du Angst hast, du kriegst sowieso von oben was ab. Also das ist die Vorstellung von draußen, da irgendwas zu mobilisieren. Ich wollte das nur unbedingt unbedingt nennen, weil wir das ja natürlich noch im Kopf haben, was 2022 war. Und da waren die Iraner mutig. Sorry, du wolltest aber was anderes fragen.
Kannst du uns erklären, woher diese Zerstrittenheit innerhalb der iranischstämmigen Community, zum Beispiel in Deutschland, kommt? Ich beobachte das auch, aber du weißt sicherlich mehr über die Hintergründe.
Also die ist wirklich regelrecht böse, kann man schon sagen. So dass, wenn ich jetzt hier rede, ich schon die ganze Zeit immer im Kopf denke, okay, was sagt jetzt der, was sagt jetzt die oder sowas.
Welche Seiten stehen sich da gegenüber?
Also du hast linke Gruppen, dann hast du Nationalisten und dann hast du, die sind schon echt ziemlich auch im Netz laut und aggro, die Schah-Anhänger. Die darf man nicht unterschätzen. Dann hast du natürlich noch die Volksmujahedin, die jetzt aber auf den Straßen nicht mehr so ganz präsent sind. Dann hast du eine Zivilgesellschaft, die hier in Deutschland auch viel Unterstützung hat, Zendegi Ozadi. Da gibt's fast in jeder Stadt irgendwelche Gruppen, die das unterstützen. Und nach 22 haben die nicht zusammengefunden, sondern sind auseinander geschwirrt, geschworen, auseinandergedriftet. Was wirklich ein totaler Verlust ist, weil diese Diaspora in ihrer Reflexionsfläche, was wir sozusagen von hier wieder in den Iran reinreflektieren, ist ja total wichtig. Das ermutigt die Leute da, das gibt ihnen Kraft und auch Orientierung. Und die Diaspora hier hat es sich alles so ein bisschen geschafft, sich nicht wegzukannibalisieren, ist zu viel. Aber die Kraft, die sie eigentlich haben könnte, diese konstruktive Kraft, die ist leider futschi, wirklich.
Du hast den Schah erwähnt, auf ihn wollen wir auch nochmal ganz kurz eingehen. Also die Nachfolger des 1979 von den Mullahs gestürzten Schahs, die halten sich offenbar in den USA bereit. Was weißt du darüber, Bernhard?
Ja, der Kronprinz Reza hält sich hier in den USA auf, ist auch in Israel very well connected und sehr willkommen. Ich stand einmal in seinem Kinderzimmer im Nawaran-Palast, das kann man besuchen dort, da stehen noch seine Modellbauflugzeuge oben auf den Regalen. Interessanterweise haben die Mullahs das nie weggeräumt. Und selbst heute, wenn man im Iran ist oder als ich zuletzt da war, ist es nicht schwer, Leute zu finden, die sehr nostalgisch an die Monarchie, an den Schah zurückdenken. Meine Einschätzung ist, dass der Reza Schah sehr weit weg ist von der heutigen Realität im Iran, dass die Gruppe derer, die also eine Restitution der iranischen Monarchie, kann ich mir jedenfalls sehr schwer vorstellen. Er hat, ich glaube, vor wenigen Tagen ein Video ins Netz gestellt, einen Aufruf, wo unter anderem der Satz vorkommt, wenn ich mich richtig erinnere, fürchtet euch nicht vor dem Tag, nach dem Sturz dieses Regimes, Iran wird nicht in Instabilität und Bürgerkrieg versinken und so weiter. Ich glaube, das ist einfach eine nicht realistische Einschätzung dessen, was wahrscheinlich der Großteil der Iraner denkt. Die wissen, selbst die, die es nicht erlebt haben, darf man nicht vergessen, die Hälfte der heutigen iranischen Bevölkerung hat nie ein anderes Regime erlebt als das heute bestehende und jemand anderen als den Ayatollah Khamenei an seiner Spitze. Ich weiß, er ist einer, die Monarchisten und der Kronprinz Reza ist einer der Faktoren, die genannt werden oder einer der möglichen Spieler in einem Post-Mullah-Regime. Ich persönlich kann es mir von hier aus schwer vorstellen, dass Ahmed, ich muss, wenn ich ihn sehe, immer an Ahmad Chalabi denken, den Mann, den die Amerikaner nach dem Sturz des irakischen Regimes dort mit hingenommen haben und der dort eine große Rolle spielte. Er ist inzwischen tot und wir wissen, dass die Geschichte ganz anders ausging, als die auch große, bedeutende irakische Diaspora sich das damals vorgestellt hat.
Isabel?
Ich glaube, wir sagen das hier natürlich auch, weil wir uns an die Revolution 1979 erinnern können und denken, ja, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Große Revolution auch gegen den Geheimdienstapparat des Schah, der damals als Marionette der USA galt. Jetzt habt ihr 45 Jahre später oder 46 Jahre später die Chance, was zu ändern. Und jetzt kommt er wieder mit dieser Figur an. Es ist aber tatsächlich so, dass er halt eine Figur ist und die Israelis ihn pushen. Und man lächelt ein bisschen darüber. Aber ich kenne viele Leute, die tatsächlich richtig begeistert sind, weil es eine Führungsfigur ist, auch wenn der Typ keine Ahnung hat vom Regieren selbst und so weiter. Aber er ist einfach ein Gesicht. Er steht auch schon in den Startlöchern, hat gesagt, er hätte ein Programm für die ersten 100 Tage. Und habe ich ja eben gesagt, ein Propagandainstrument, so würde ich es nennen, Iran International, ein Auslandssender, der in den Iran reinstrahlt. Und da ist er auch sehr präsent und wird auch gepusht. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass man ihn völlig unterschätzen sollte. Ich habe gerade noch mal geguckt, es gab eine Umfrage im Sommer letzten Jahres, Da wurde im Iran gefragt, wer welche Form von Republik haben möchte. Und immerhin haben 22% gesagt, sie hätten gern eine konstitutionelle Monarchie. Das ist ein Institut, was in den Niederlanden sitzt, Exil-Iraner, die damals ungefähr 77.000 Menschen im Iran befragt haben.
Mhm. Interessant. Katrin, wie blickt man in Israel auf diesen Schah? Bernhard hat ja gesagt, also er sei auch dort sehr gut vernetzt. Ist das etwas, was man dort in Geheimdienstkreisen, in Regierungskreisen als realistische Perspektive sieht, diesen Schah-Nachfahren dort eines Tages zu installieren?
Israel möchte in Iran eine von ihnen kontrollierbare Regierung haben. Es ist ja nicht so, dass Israel und Iran per se verfeindete Staaten sind, wie das manchmal so scheint. Ja?
Im Gegenteil.
Also die Beziehungen sind ja eigentlich vorher sehr eng gewesen. Und wenn man mit Iranern spricht, es ist ja nicht so, dass sie Israelis hassen, so wie das vom Regime propagiert wird und den Staat Israel auslöschen wollen. Ganz im Gegenteil, sie haben sogar teilweise große Sympathie für Israel. Und es ist genauso in Israel. Also ich würde auch sagen, dass viele Israelis sich Iran nahe fühlen. Aber es ist natürlich eine Frage, welcher Iran? Iran war in den, ich weiß das jetzt nicht zu quantifizieren in Jahren, aber sicherlich in den letzten Jahren die größte Bedrohung für die Existenz des Staates Israel. Und da, wo wir jetzt sind, dass Israel an einem Punkt ist, wo es nie wieder so sein wird wie vorher. Dieses Land ist wirklich an einem, würde ich mal sagen, an einer Weggabelung angekommen, wo auch die Frage ist, wie sieht seine Existenz in Zukunft aus? Wie will dieses Land in der Region weiter existieren? Das hat natürlich Iran maßgeblich mit verursacht. Jetzt haben wir es bedauerlicherweise hier mit einer Regierung zu tun, die eine absolut inakzeptable Politik macht. Also sowohl Netanyahu, den ich auch eher wie Trump als eine Art Marionette sehen würde, ja, der richtet sein Fähnchen immer nach dem Wind seines Koalitionspartners. Und die Koalitionspartner sind eben jetzt extrem radikale, rechtsradikale Parteien. Das heißt, hier führt der falsche Mann den Krieg. Hier ist der falsche Mann dann auch irgendwann, wenn er im Amt bleibt, was ich nicht hoffe, damit beauftragt, künftige Beziehungen zu gestalten. Und das birgt eine sehr, sehr große Gefahr, Iran seinen eigenen Weg gehen zu lassen, einen freien Weg gehen zu lassen. Wir sehen das jetzt ja in Gaza, was die Israelis da wollen. Das ist ja nicht nur die Hamas beseitigen, wo wahrscheinlich, würde ich auch sagen, sehr viele Palästinenser glücklich drüber sind, sondern es ist im Prinzip das palästinensische Volk von seinem Anspruch, ihm den Anspruch auf einen eigenen Staat zu nehmen. Und das ist das sehr Gefährliche in der jetzigen Situation. Und das sehe ich auch mit großer Sorge. Die israelische Regierung ist hier ein wahnsinnig großes Problem. Und ich glaube, das sehen auch alle. Ich wundere mich teilweise, wie verharmlosend die Bundesregierung bei allem wirklich wichtigen Commitment für die Existenz des Staates Israel versucht, dieses immer auszublenden. Was hier passiert, das ist teilweise wirklich eine ganz, ganz bedenkliche, inhumanistische Politik, nicht nur in Gaza übrigens, auch in der Westbank.
Da haben wir diese Woche ein Zitat des deutschen Bundeskanzlers, was ordentlich für Furore gesorgt hat. Wir hören mal kurz rein.
Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Dieses Mullah-Regime hat Tod und Zerstörung über die Welt gebracht. Mit Anschlägen, mit Mord und Totschlag, mit Hisbollah, mit Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel. Das wäre ohne das Regime in Teheran niemals möglich gewesen. Die Belieferung Russlands mit Drohnen aus Teheran. Ja, Drecksarbeit, die Israel da gemacht hat. Ich kann nur sagen, größten Respekt davor, dass die israelische Armee den Mut dazu gehabt hat, die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt hat, das zu machen.
Größten Respekt für den Mut Israels. Isabel, wie siehst du das?
Das ist ja für einen Bundeskanzler ein ausgesprochen ungewöhnliches Wording. Und ich würde es an dieser Stelle mal umdrehen und sagen, dass diese Art von politischer Führung mit so einem Vokabular bei einem Angriffskrieg, der völkerrechtlich nicht gedeckt ist, da wird Bernhard Sand wahrscheinlich auch noch aus UN-Perspektive was zu sagen können, das ist äußerst fragwürdig. Der Bundeskanzler hatte zunächst Netanyahu, der per internationalem Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht wird, gesagt, er könnte Deutschland besuchen. Erste Ohrfeige fürs Völkerrecht. Zweite Ohrfeige fürs Völkerrecht an dieser Stelle, wo Deutschland sich so stark international für einsetzt. dass er hier einen Angriffskrieg, der weder vom UN-Sicherheitsrat legitimiert wurde, noch hat der Iran vorher angegriffen, sagt, das sei eine Drecksarbeit. Ich gehe jetzt auf die Details verbal an dieser Stelle nicht ein.
Hat der Iran nicht vorher angegriffen durch seine Proxys, was die Hezbollah, die Hamas und auch die Houthis machen? Das war ja nun von den Iranern finanziert und stimuliert.
Ganz bestimmt sind die Iraner da nicht völlig unschuldig. Aber ich habe mir jetzt nur angehört, was Völkerrechtler dazu sagen. Die sagen, es muss sozusagen ein direkter Angriff ausgehen und da muss Potenzial sein, dass dann ein weiterer Krieg auch folgen könnte. Das liegt hier nicht vor. Wird wahrscheinlich auch noch andere Meinungen geben. Aber dann kannst du zumindest an der Stelle mindestens mal ein Fragezeichen machen, wo Herr Netanyahu ja auch im Umgang mit Gaza nicht jemand ist, der auf irgend sowas wie Völkerrecht besonderen Wert legt. Im Gegenteil.
Bernhard.
Ich hatte gefürchtet, dass du mich nach dem Wort Drecksarbeit fragst und habe mir schon überlegt, wie ich mich da rauswinde und meine Empörung unterdrücke, dass ein deutscher Bundeskanzler dieses Wort verwendet.
Du sollst einfach sagen, was du denkst.
Ich bin Österreicher. Ich will es so höflich ausdrücken, wie ich irgendwie kann. Ich bin empört über diesen Ausdruck, der, glaube ich, für einen deutschen Bundeskanzler eine Entgleisung ist. Eine andere Frage ist allerdings, ob er im absoluten Kern der Sache nicht richtig liegt. Hm. Wenn Iran dabei ist, eine Atombombe zu bauen, wenn es tatsächlich nur mehr 4 Wochen dauert, bis sie diese Waffe hergestellt, möglicherweise auf eine Rakete setzen können und sie die losschicken können, dann ist das ein sehr, sehr ernster Vorgang. Und möglicherweise hilft uns das Völkerrecht, das immer die deutsche Staatsräson sein muss, an dieser Stelle nicht weiter. Haben wir es mit einem Dilemma zu tun? Auch das Völkerrecht ist über Jahrzehnte entstanden, hat sich verändert, weil sich historische Bedingungen verändert haben. Möglicherweise muss man über diese Frage nachdenken. Wenn ich ein kurzes Wort zu dieser ganzen Atomfrage sagen kann, ich habe im Oktober letzten Jahres bei der zweiten bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran mit dem ehemaligen Vize der Internationalen Atomenergiebehörde gesprochen. Das ist ein sehr, sehr zurückhaltender, sehr ruhiger Finne namens Olli Heinonen, der mir damals hatte Iran, und zwar laut IAEA-Angaben, etwa 150 Kilo auf 60% angereichertes Uran. Das war damals eine Menge, die schon für etwa 4, 5 Bomben gereicht hätte. Und Heinonen warnte damals schon, dass die ganzen anderen technischen Schritte, die Iran noch braucht, um die Bombe auf eine Rakete zu setzen, also deployable zu machen, einsatzfähig zu machen, wenige Wochen betragen würde. Jetzt wissen wir seit Anfang Juni, dass die Atomenergiebehörde festgestellt hat, dass Iran 400 Kilo auf 60% angereichertes Uran besitzt. Das ist fast eine Verdreifachung der Menge, die im Oktober vorlag. Das ist eine außerordentlich wichtige Sache. Heinonen, mit dem ich jetzt gerade gestern telefoniert habe, sagte mir, selbst diese Daten, nämlich diese 400 Kilo, von denen wir wissen, diese Daten sind schon wieder 6 Wochen alt. Wir wissen nicht, sagt Olli Heinonen, der kein Firebrand ist, der nicht irgendwie die Debatte anheizen will. Wir wissen nicht, was in den vergangenen 6 Wochen passiert ist, in denen Iran mit den USA verhandelt haben. Ob die nicht möglicherweise an versteckten Orten, gar nicht in Natanz oder in Fordow, an einem dieser Orte, möglicherweise viel weiter sind mit dieser Bombe. Zurückkommend auf März, das Wort ist eine komplette Entgleisung. Ich weiß, dass das Wort übrigens nicht von ihm selber stammte. Er nahm es in einem Interview auf mit Diana Zimmermann.
Ja, genau.
Aber das Wort
ist
eine Entgleisung.
Hat sich aber bedankt für den Begriff, dass er ja hier eingeführt wurde in dieses Interview.
Genau, er hat ihn sofort aufgenommen, sich für den Begriff bedankt. Und das, glaube ich, ist nicht angemessen. Das Dilemma bleibt bestehen, dass wir nicht wollen, dass Iran die 10. Atommacht auf der Welt wird.
Der Versprecher war allzu menschlich. Iran, Uran, Hauptsache Italien. Katrin, du wolltest ergänzen.
Ja, ich stimme da auch zu. Also Wording war nicht geschickt. Auch wenn meine Kollegin Diana Zimmermann die Frage so gestellt hat, muss er ja auch das nicht aufgreifen. Er hat sogar dann in dem Interview nochmal wiederholt. Also hat ihm das Wording anscheinend schon sehr gut gepasst. Ich würde den Blick nochmal weiten wollen. Iran ist mehr als eine Bedrohung für den Staat Israel. Iran ist eine globale Bedrohung.
Richtig.
Weil wenn wir uns mal einfach die Konstellation der Welt angucken, Iran ist ein Staat, der maßgeblicher Versorger von Russland ist, wenn es um Drohnentechnologie geht. Ja? Man wundert sich ja jetzt auch, wo ist denn Wladimir Putin auf einmal, der seinen Freunden, die ihn so im Krieg in der Ukraine unterstützt haben, jetzt gar nicht mehr zur Seite steht. Also wenn man einfach mal sich die Achsen des Bösen, formuliere ich jetzt mal so populistisch, anguckt, dann spielt Iran, oder nennen wir es das System der Autokraten, wie es Anne Applebaum so schön formuliert hat, da spielt Iran eine nicht unwesentliche Rolle in diesen Konstellationen. Und deswegen glaube ich, hat Deutschland, hat Europa schon auch ein Sicherheitsinteresse und geht es hier nicht nur um Israel und ja, dem Schutz des Staates Israel. Und wenn man das jetzt mal aus der Perspektive der Menschen sieht, ich hatte gerade Gelegenheit, mit einem jungen Israeli zu sprechen, wohnt im Zentrum von Tel Aviv, dessen Haus auch getroffen wurde. Und wir haben dann darüber gesprochen, wie empfindet er diesen Krieg, was denkt er? Und hat er mir gesagt, weißt du, wie weit die Mullahs wirklich sind mit der Anreicherung von waffenfähigem Uran? Da mag es nicht hundertprozentige Sicherheit darüber geben. Aber da ist ein Staat, der droht, er will meinen Staat auslöschen. Das ist seine Staatsdoktrin. Das ist die Staatsdoktrin der Mullahs, Israel auszulöschen. Würdest du das nicht auch ernst nehmen? Würdest du dann bereit sein, das Risiko einzugehen, zu sagen, na ja, vielleicht können wir es doch noch ein bisschen laufen lassen, vielleicht sind sie ja noch nicht so weit, vielleicht können wir noch Verhandlungen führen. Also in Israel gibt es eine sehr große Frustration, übrigens auch bei den Liberalen, nicht nur bei den Hardlinern, darüber, wie Europa, wie auch der Westen, diese ganzen terroristischen Strukturen, und Iran ist eine terroristische Struktur meiner Meinung nach, einfach immer hat gehen lassen, Dinge beschönigt hat über viele Jahre, auch das, was in Gaza passiert, ja, das, was im Libanon passiert. Ich meine, diese ganzen von Iran unterstützten Terrororganisationen, wie die Hisbollah, wie die Houthis, wie die Hamas, haben für massive Destabilisierung gesorgt. Und das sieht Israel natürlich, dass wir da lange weggeguckt haben. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber das sorgt für großen Frust bei Israel und deswegen wenig Vertrauen in unsere Art, die Probleme zu lösen.
Verstehe. Wir sind damit wieder beim Beginn unserer Debatte, nämlich der Frage, wie wird sich Donald Trump entscheiden? Werden die USA an der Seite Israels einsteigen? Es gibt eine Warnung oder einen Appell des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres, der am Freitag sagte, die Ausweitung dieses Konflikts könnte ein Feuer entfachen, das niemand mehr kontrollieren kann. Das ist natürlich geäußert mit Blick auf ein mögliches Einsteigen der USA. Abschließend die Frage an euch, seht ihr es genauso bedrohlich oder kann man sagen, naja, also Iran ist jetzt schon, ihr habt das auch skizziert, militärisch so unterlegen, wenn die USA einsteigen, dann werden sie halt besiegt und wir sehen ja keinen, ihr habt Wladimir Putin erwähnt, der ja in der Ukraine mehr als gefordert ist und vielleicht auch den Bogen schon dort überspannt hat. Es gibt ja keinen, der realistischerweise dem Iran, den Mullahs militärisch zu Hilfe käme. Oder sehe ich das anders, Bernhard?
Ich glaube, dass die Warnung von Guterres absolut berechtigt ist, unter anderem aus einem Grund, den wir jetzt gar nicht angesprochen haben. Ich habe mit einem Pentagon-Mann gesprochen, den ich leider nicht namentlich nennen darf, aber der an sehr bedeutender Stelle gewesen ist, noch bis vor kurzem. Und der sagte, Iran hat mehr Kurz- und Mittelstreckenraketen als die USA. Die USA sind ja durch den INF-Vertrag lange Zeit sehr beschränkt darin gewesen, solche Raketen zu bauen. Nun können wir sagen, die Zahlen der Raketen, die Iran nach Israel schickt, ist deutlich zurückgegangen seit Freitag. Kein Mensch weiß, ob das deswegen so ist, weil die Israelis die Abschussrampen, die Launches kaputt gemacht haben, oder aber, ob Iran diese Raketen zurückhält, um im Falle eines amerikanischen Eintritts in diesen Krieg die sogenannten amerikanischen Assets in der Region, von Syrien über Irak nach Bahrain, nach Katar, in Saudi-Arabien und so weiter anzugreifen. Die Golfstaaten, die übrigens zusammengenommen nicht so viele Einwohner haben wie der Iran, werden über so ein Szenario hochgradig besorgt, in diesen Konflikt zu kommen. Und wenn ich nur mit einem ganz groben Pinselstrich noch auf was anderes hinweisen darf, was auch ein wahnsinniges Eskalationspotenzial in diesem Krieg hat. China, wie wir wissen, schaut mit sehr interessierten Blicken nach Taiwan hinüber und sieht natürlich mit große Aufmerksamkeit, wie sich Trump dort nun verhält. Für China, ich nehme jetzt nur diesen Konflikt, von Russland wüsste Katrin Eigendorf sicher viel mehr zu sagen, aber für China ist das wahnsinnig interessant, was die Amerikaner jetzt hier machen. Wenn sie den Israelis zu Hilfe kommen, dann deswegen, weil die USA und seine Streitkräfte, die Nimitz ist ja schon auf dem Weg in die Region, sehr lange dort gebunden sein wird, was mit anderen Worten die Aufmerksamkeit vom Pazifik und von Taiwan ablenken wird. Sollten die USA Israel nicht zu Hilfe kommen, ist auch das aus chinesischer Perspektive sehr interessant, weil es darauf hindeutet, wie Amerika mit seinen Verbündeten und viel engere Verbündete als Israel hat, Amerika in der Welt nicht, umgeht. Ja. Also das, was Guterres sagt, dass das ein großes Eskalationspotenzial hat, in das wir überhaupt nicht hineinschauen können. Es ist eine Binse, ich weiß, aber Kriege lassen sich leicht anfangen und wahnsinnig schwer wieder zu Ende bringen. Das ist einfach ein Faktum und ich würde in dem Punkt Guterres recht geben.
Du nickst, Katrin. Siehst du das auch, die Sorge vor einem Feuer, das niemand mehr kontrollieren kann?
Also ich sehe diese Gefahr auch. Einfach auch, weil wir es global mit einer Situation zu tun haben, wo Krieg immer mehr zum Mittel der Wahl zur Lösung von Konflikten wird. Und das ist sicherlich die falsche Politik. Wir werden Politik nur machen können in dieser Welt über Interessenausgleich, über Gespräche, über einigen auf eine internationale Ordnung, auf die sich alle verständigen können. Und wenn nun auch die Staaten, die eigentlich auf der Seite der nicht aggressiven Staaten stehen, hiermit einsteigen, und das war bei Amerika bislang so, dann steuern wir irgendwann auf eine Situation zu, ja, wo sehr wohl auch Staaten wie China sagen können, nein, das ist unser Recht, Taiwan zurückzuholen. Das ist eine sehr, sehr große Gefahr und wir sehen jetzt schon, wenn ich mir angucke, die Situation in Israel, da redet keiner drüber, das blenden die Leute einfach aus. Aber dieses Land ist in einer katastrophalen Situation, führt Krieg an so vielen Fronten, das ist irgendwann überhaupt nicht mehr in den Griff zu kriegen. Und man fragt sich, was kommt am Ende? Ja. Das ist nicht Politik, Politik ist gestalten, nicht zerstören. Und das sehe ich deswegen, ja, als eine richtige Beschreibung der Situation.
Isabel, wir haben jetzt viel über die Sorgen, die wir auch mit Blick auf die Situation der Menschen im Iran haben können, haben müssen, gesprochen. Gibt es denn auch etwas, was dir Hoffnung macht für das Land, aus dem dein Vater einst nach Deutschland gekommen ist?
Ja, es gibt was. Ich habe eine echt, wie ich fand, bewegende Geschichte im Internet gehört, die viele Iraner hier im Ausland bewegt hat. Da sitzt einer im Auto und sagt, guck mal, ich habe hier ein Brot. Wir standen gerade in der Schlange, 10 Leute und es gab nur 25 Brote. Der erste hat gesagt, ich brauche 15. Der zweite hat gesagt, ich brauche 10. Der dritte hat gesagt, ich brauche 5. Dann hat der Bäcker gesagt, ich habe aber nur 25. Dann hat der erste sofort gesagt, ich will gar keins. Tordofi auf Persisch. Der zweite hat auch gesagt, ich will keins. Der dritte hat gesagt, ich will eins. Dann haben sie sich diese Brote untereinander aufgeteilt. Der Bäcker ist rausgekommen, hat alle geküsst und hat gesagt, das ist so toll, wie ihr das untereinander geregelt habt. Das ist natürlich in diesem ganzen Dunkel das, was dann besonders leuchtet und was den Menschen natürlich auch Kraft gibt. Nämlich, dass es eine Art von Solidarität und Menschlichkeit gibt, die jenseits des Regimes ist, rechts und links, die so viel Druck auf die Menschen ausübt, die in diesen Tagen auch zu spüren ist. Ärzte, die sagen, wir behandeln euch umsonst. Oder Menschen, die an der Straße stehen und sagen, ihr könnt bei mir wohnen. Oder Orte, wo angeblich die Türen nicht mehr zugemacht werden, weil man sagt, jeder, der eine Unterkunft braucht, bekommt sie hier. Das gibt es auch. Das darf man, glaube ich, nicht ganz vergessen, auch wenn wir im Moment in einer dunklen Zeit sprechen.
Damit beschließen wir diese Debatte über die Zukunft des Iran, zumindest für heute. Ihr habt mir noch Rubriken geschickt mit Themen, die in dieser Woche jenseits des Megathemas noch eine gewisse Relevanz hatten. Und darüber sprechen wir zumindest jetzt noch kurz. Von dir, Katrin, kommt diese Kategorie.
Die Peinlichkeit der Woche.
Ja, es hat doch etwas mit der Situation zu tun, weil ich bin natürlich hier in Israel und verfolge das, was hier in Israel passiert. Und gestern hat es ja diesen Angriff auf das große Krankenhaus in der Negev-Wüste in Beersheba gegeben, wo Netanyahu dann auch relativ schnell hingeeilt ist, um dort Journalisten nochmal seine Strategie zu erklären. Und da wurde er von einem Journalisten dazu gefragt, wie die Opfer in diesem Krieg zu sehen sind. Und er sagte dann, wir alle müssen Opfer bringen. Ich verkürze das jetzt mal. auch meine Familie muss Opfer bringen. Mein Sohn musste seine Hochzeit jetzt schon zum zweiten Mal verschieben. Oh Gott. Das, finde ich, ist eines Staatsmanns im Krieg nicht würdig. Aber interessanterweise ist es in Israel mittlerweile, sorgt es gar nicht mehr so wirklich für Empörung.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Bernhard, wir sind bei deiner Kategorie.
Ein Grund zurückzutreten?
Ja, auch der hat unmittelbar mit unserem anderen großen Thema zu tun. Und es ist vielleicht fast ein bisschen frivol, das zu sagen. Aber ich habe mich schon bei meinen Besuchen in Iran vor Jahrzehnten gefragt, warum eigentlich dieser Ayatollah dieses Land mit dieser großen Geschichte führt. Ich finde, Ali Khamenei, der noch dazu eigentlich ein Geistlicher von sehr niedrigem Range ist, ich sehe Isabel Shayani lachen dazu, ist eigentlich dieses Landes nicht würdig, um das zu sagen, was du gerade gesagt hast, Katrin, über die Bedeutung und die Rolle eines Staatsmanns. Khamenei hätte lange zurücktreten müssen. Er personifiziert in keiner Weise dieses Land und wie gesagt, es ist frivol, denn jetzt wäre es natürlich das absolut Wichtigste, dass der zurücktritt und für einen Übergang sorgt, der Iran ermöglicht, aus diesen 46 Jahren der Islamischen Republik in einen anderen Staat, in ein offeneres System, so bescheiden man das ausdrücken muss, man kann gar nicht bescheiden genug sein, ja, ermöglichen.
Isabel, du hast die gleiche Rubrik, aber hoffentlich einen anderen Inhalt.
Die Peinlichkeit der Woche.
Ich könnte sie auch gerne zur Peinlichkeit des Monats erklären. Die Bundesregierung hat reagiert und hat Menschen aus Israel, wenn ich das richtig sehe, über Jordanien evakuiert. Ein solch ähnliches Manöver für Menschen, die im Iran sind, wo ja bekanntlich auch eine sehr aggressive und angespannte Lage ist, gibt es nicht. Also die eine Seite, der wird geholfen, der anderen Seite nicht. Warum? Das finde ich peinlich.
Damit sind wir am Ende für heute. Ich frage am Schluss immer noch, was ihr glaubt, was am Ende der kommenden Woche das Thema ist, sodass es hier im Apofika Presseclub debattiert wird. Ich ahne mal, dass ihr alle denkt, dass der weitere Verlauf dieses Krieges, der Lage rund um Iran und Israel auch unsere Debatten in der kommenden Woche prägen wird. Oder glaubt irgendjemand, es wird dann doch mal beherzt über den dann bevorstehenden SPD-Parteitag zum Beispiel gesprochen?
Das glaube ich weniger. Ich könnte mir eher vorstellen, außenpolitisch gesprochen, dass der NATO-Gipfel nächste Woche eine große Rolle spielt. Die Frage, ob Trump kommt, wie ich gerade las, wird der Gipfel kürzer sein, damit Richtig. Man die bekanntlich kurze Aufmerksamkeitsspanne des amerikanischen Präsidenten nicht über Gebühr beansprucht. Bin mal gespannt, ob er überhaupt kommt und was Europa eigentlich tut, wie sich die NATO aufstellt, auch für Konflikte wie den jetzt im Nahen Osten. Gerüstet zu sein.
Isabel?
Ich habe überlegt, ob ich meinen Gedanken zur nächsten Woche sage. Wir werden nächsten Donnerstag das erste Mal ein öffentliches Gespräch haben zwischen der ehemaligen Bundeskanzlerin und 5 Geflüchteten, was wir dann am 30.06. veröffentlichen. Für mich ist das nächste Woche natürlich das Thema. Wie wird das sein? Aber ich fürchte, Iran, Amerika, Israel, könnte sein, dass uns das noch weiter beschäftigt.
Ja, ich glaube, dass nach wie vor unser Blick auf das zentriert ist, was Donald Trump tut. Dazu ist er einfach zu mächtig, dazu bestimmt er zu sehr durch sein Handeln den Ablauf der Welt. Wir haben es hier mit zwei maßgeblichen Kriegen zu tun, wo er etwas verändern kann. Das ist einmal der Krieg Russlands gegen die Ukraine und das ist der Krieg im Nahen Osten. Wahrscheinlich gibt es auch noch viele andere Situationen. Deswegen glaube ich auch, der NATO-Gipfel wird ein sehr maßgeblicher Schritt in die Richtung sein. Wie geht es weiter mit unserem Sicherheitsbündnis? Es ist, glaube ich, noch alles offen. Also ich bin bei Trump immer für Überraschungen bereit.
Ich fühle mich, dank euch, jedenfalls schon mal bestens vorbereitet auf die nächste Woche. Liebe Grüße nach Köln, nach New York und nach Tel Aviv. Es war gut, mit euch zu reden. Und ich weiß, ihr habt ein arbeitsreiches Wochenende vermutlich vor euch. Ich wünsche euch trotzdem ein schönes. Danke und tschüss.
Ja, danke für die Einladung. Tschüss.
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 Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kugel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.